Ein weiteres Beispiel für das enge Zusammenspiel von Imperium und Wissenschaft ist das Leben von Sir William Jones. Im September 1783 kam Jones als Richter des obersten Gerichtshofs von Bengalen nach Indien. Er war so begeistert von den Wundern des Subkontinents, dass er weniger als ein halbes Jahr nach seiner Ankunft die Asiatic Society gründete. Diese wissenschaftliche Gesellschaft widmete sich dem Studium der Kultur, Geschichte und Gesellschaft Asiens und insbesondere Indiens. Nur zwei Jahre später veröffentlichte Jones ein Buch mit dem Titel »The Sanskrit Language« und begründete damit die neue Disziplin der vergleichenden Sprachwissenschaften. In seinem Buch verwies Jones auf die erstaunlichen Ähnlichkeiten zwischen Sanskrit, der alten und heiligen Sprache der Hindus, und dem Griechischen und Lateinischen, sowie auf Ähnlichkeiten zwischen diesen Sprachen und dem Gotischen, Keltischen, Altpersischen, Deutschen, Französischen und Englischen. Im Sanskrit heißt Mutter beispielsweise Mata, im Lateinischen Mater und im Altkeltischen Matir. Jones mutmaßte, dass diese Sprachen einen gemeinsamen Ursprung haben und zu derselben Sprachfamilie gehören mussten, die später als indogermanische oder indoeuropäische Sprachfamilie bezeichnet werden sollte. Wenn The Sanskrit Language eine bahnbrechende Untersuchung war, dann nicht nur wegen der gewagten These, die sich als richtig herausstellte, sondern auch wegen der Methode, mit der Jones verschiedene Sprachen miteinander verglich. Diese Methode wurde von zahlreichen anderen Sprachforschern übernommen und ermöglichte die systematische Untersuchung der Entwicklung aller Sprachen der Welt. Die Imperien unterstützten die Sprachwissenschaften begeistert. Die europäischen Kolonialherren waren der Ansicht, um effektiv herrschen zu können, müssten sie die Sprachen und Kulturen ihrer Untertanen verstehen. Britische Offiziere, die nach Indien versetzt wurden, mussten bis zu drei Jahre lang in Kalkutta die Schulbank drücken und studierten dort Hinduistisches und Islamisches neben englischem Recht, Sanskrit, Urdu und Persisch neben Griechisch und Latein und die Kultur der Tamilen, Bengalen und Hindustani neben Mathematik, Wirtschaft und Geographie. Die Sprachwissenschaften boten ein unverzichtbares Werkzeug, um die Struktur und Grammatik der einheimischen Sprachen zu verstehen. Dank der Arbeit von Menschen wie William Jones und Henry Rawlinson besaßen die europäischen Eroberer hervorragende Kenntnisse über ihre Imperien, mehr als alle früheren Eroberer und mehr als die Einheimischen selbst. Ihr überlegenes Wissen brachte ihnen natürlich eine ganze Menge praktischer Vorteile. Ohne dieses Instrument wäre es den Briten vermutlich nie gelungen, mit einem geradezu lächerlichen Kontingent zwei Jahrhunderte lang hunderte Millionen von Indern zu beherrschen. Im ganzen 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts reichten weniger als 5.000 britische Beamte, zwischen 40.000 und 70.000 britische Soldaten und geschätzte 100.000 britische Unternehmer, Frauen, Kinder und Mitläufer aus, um 300 Millionen Inder zu unterwerfen und zu beherrschen. Doch die Imperien finanzierten die Sprachforscher, Botaniker, Geographen und Historiker nicht nur aufgrund der naheliegenden praktischen Vorteile. Die Wissenschaften lieferten dem Imperialismus außerdem ein ideologisches Feigenblatt. Die modernen Europäer waren überzeugt, dass Wissenserwerb an sich gut ist. Die Tatsache, dass Imperien unablässig neues Wissen hervorbrachten, ließ sie in einem fortschrittlichen und positiven Licht erscheinen. Bis heute kann man in historischen Darstellungen der Geographie, Archäologie oder Botanik lesen, wie segensreich der Imperialismus doch gewesen sei, zumindest zwischen den Zeilen. Geschichten der Botanik breiten den Mantel des Schweigens über das Leid der Aborigines, doch für James Cook oder Joseph Banks haben sie meist ein gutes Wort übrig. Und natürlich kam das von den Imperialisten gesammelte Wissen auch den unterworfenen Völkern zugute und brachte ihnen den Fortschritt in Form von Medizin und Bildung, Eisenbahnlinien und Kanälen, Recht und Wohlstand, zumindest theoretisch. Damit konnten die europäischen Imperialisten behaupten, den Kolonialherren gehe es nicht um Ausbeutung, sondern sie trugen die Bürde des weißen Mannes, wie Rudyard Kipling es in dem gleichnamigen Gedicht nannte. Die Bürde des weißen Mannes. Ergreift die Bürde des weißen Mannes, schickt die Besten aus, die ihr zieht, bannt eure Söhne ins Exil, den Bedürfnissen eurer Gefangenen zu dienen, in schwerem Geschirre aufzuwarten, verschreckten wilden Leuten, euren neugefangenen verdrossenen Völkern, halb Teufel und halb Kind. Dieser Ideologie zufolge nahmen die Europäer die Kolonialherrschaft aus reiner Selbstlosigkeit und zum Nutzen der Nicht-Europäer auf sich. Die Tatsachen widersprachen diesem Mythos allerdings. Im Jahr 1764 eroberten die Briten Bengalen, seinerzeit die reichste Provinz Indiens. Die neuen Herrscher waren in erster Linie daran interessiert, sich die Taschen zu füllen. Dazu verfolgten sie eine verheerende Wirtschaftspolitik, die innerhalb kürzester Zeit zu einer riesigen Hungersnot führte. Die Katastrophe begann im Jahr 1769, erreichte im Jahr darauf verheerende Ausmaße und endete erst 1773. Rund 10 Millionen Bengali, etwa ein Drittel aller Einwohner der Provinz, kam ums Leben. Das hinderte William Jones und seine Kollegen jedoch nicht daran zu behaupten, sie brächten Bengalen den Fortschritt. Doch unterm Strich trifft die Geschichte von der Unterdrückung und Ausbeutung genauso wenig zu wie die von der Bürde des weißen Mannes.